Tag, ich begrüße zum Live-Podcast am Gemeinschaftsstand des Freistaats Sachsens hier auf der Maxwell in München zum Thema Sachsen im Wandel, Flächenstrategien im ländlichen Raum und für lebenswerte Städte. Mein Name ist Frank Hähnle, ich bin verantwortlich für die Liegenschaftsstrategien beim Freistaat Sachsen im zentralen Flächenmanagement in unserem Gesamtportfolio. Das Thema Flächenstrategien wirkt sicherlich sehr technisch, aber es hat auch eine ganz untechnische Note, nämlich dahinter geht das Ringen um Fragen und Antworten, zum Beispiel, wie gestalten wir in Zukunft unser Arbeiten, Wohnen, die Infrastruktur, eben um lebenswerte Städte und Regionen entwickeln zu können. Zur Erörterung dieser Frage haben wir uns hier zwei Expertinnen eingeladen. Ich begrüße Frau Annette Rodenberger-Temme, die Leiterin Abteilung Stadtentwicklung, Bau und Wohnungswesen im Sächsischen Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung, und ich begrüße Andrea Gebhardt, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Vielleicht können Sie sich und Ihren Wirkungskreis kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Andrea Gebhardt. Ich bin von der Ausbildung her Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, habe ein Büro hier in München und bin Präsidentin der Bundesarchitektenkammer seit 5 Jahren.
Ja, mein Name ist Annette Rodenberger-Temme. Ich bin von Haus aus eigentlich Volljuristin. Das heißt also nicht so ganz stadtnah oder beziehungsweise architektennah. Fand es aber total spannend, als ich vor 3 Jahren die Frage bekam, ob ich denn gerne, wie gesagt, diesen Bereich Stadtentwicklung, Bau und Wohnungswesen übernehme, der sich ja in 2 große Bereiche teilt. Das eine ist die Förderung. Das heißt, Sie wissen ja, Juristen und Kalkulär, wir können relativ schlecht rechnen, dafür aber gut mit Zahlen umgehen. Und das Zweite ist natürlich die ganzen bauordnungsrechtlichen Vorschriften, da laut Föderalismus alles, fast alles Landesrecht ist. Und das war natürlich ein Anreiz zu sagen, lasst uns doch, wie gesagt, novellieren und lasst uns auch gesetzlich die Bauordnung mitgestalten.
Ja, sehr schön. Also da passt das ja perfekt zum Thema lebenswerte Regionen und wo wir uns unterhalten wollen. Ich habe vielleicht eine Eingangsfrage. Wenn Sie sich Sachsen im Jahr 2040, also in 15 bis 20 Jahren vorstellen, wie würden Sie sich denn dann dort eine lebenswerte Region vorstellen? Vielleicht gebe ich das Wort nochmal an die Frau Gebhardt.
Ja, ich denke, Sachsen ist jetzt schon eine lebenswerte Region. Darum geht es doch, zu sagen, was sind die Besonderheiten, die wir erhalten können, wie können wir diese Besonderheiten noch einmal stärken, also stärken, wie können wir die Infrastruktur so bauen oder auch so umbauen, dass sie auf der einen Seite diese Besonderheit des Landes weiterhin da ist mit diesen wunderbaren Landschaften, das muss man ja auch sehen, und auch mit den städtischen und dörflichen Strukturen, die vorhanden sind, sodass sie aus dem jetzigen, aus dem, was die Menschen auch als Heimat empfinden, etwas weiterentwickeln kann.
Ja, ich kann mich da eigentlich meiner Vorrednerin nur anschließen, aber was ich hoffe, dass ich 2040 genau den Mut sehe, den die Kommunen schon bereits 1990 an den Tag gelegt haben, denn wenn wir durch unser Freistaat Sachsen eigentlich mal reisen, dann sehen wir wunderbare, gut bereits entwickelte Regionen und vor allen Dingen auch kleinere Kommunen, und die, die es noch nicht ganz geschafft haben, da muss ich sagen, bis 2040 haben wir noch Zeit. Also macht euch auf den Weg.
Ein sehr gutes Stichwort. Also auch wir beim zentralen Flächenmanagement, wir sind ja sozusagen der Manager zwischen Freistaat Sachsen und den Kommunen. Wir arbeiten mit den Kommunen auch sehr eng zusammen. Wir haben natürlich Spezialthemen. Wir haben das Thema Fiskalimmobilien, wir haben das Thema herrenlose Grundstücke, die den Kommunen unter Verkehrssicherungspflichten sehr auf dem Herzen liegen, dass sie sich Entwicklung tun. Deshalb reden wir miteinander und versuchen, zukunftsweisende Entwicklung zu bringen und schauen nach vorn. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dabei natürlich auch immer das liebe Geld, die Finanzierung. Und wir wissen auch als Freistaat, wir sind ja auch Fördergeber, der Bund ist auch Fördergeber. Deshalb meine Frage, Frau Rodenberger-Temme, wie nutzt und begleitet denn beispielsweise Ihr Ministerium die Fördermittellandschaft, um Entwicklung über lebenswerte Räume und Städte hinzubekommen? Oder anders, wie können aus Ihrer Perspektive smarte Flächenstrategien aussehen, die helfen, Orte wiederzubeleben, auch Attraktivität auf dem Lande zu bringen, nicht nur in den Ballungszentren?
Als erstes brauchen wir erstmal eine Balance zwischen den Ballungsgebieten und den ländlichen Gebieten. Ich möchte jetzt nicht sagen dem ländlichen Raum, weil das ist immer so ein bisschen negativ betrachtet. Dafür haben wir verschiedene Förderprogramme, die wir natürlich dann auch steuern können. Steuern können dahingehend, dass wir sagen, wir haben den sozialen Wohnungsbau, steuern dahingehend, dass wir sagen, Familien, ländlicher Raum ist bestimmt sehr attraktiv für, wenn die Infrastruktur, wir hatten es ja gerade, wenn die Infrastruktur auch vorhanden ist, deswegen brauchen wir auch eine Förderung von gerade Familien, Jung baut alt, was es alles gibt in Landesprogrammen. Wir haben natürlich auch eine Wohnraumanpassung. Das heißt also, wir sehen die demografische Entwicklung und betrachten auch, dass es nicht sein kann, dass man, wenn man einen bestimmten Pflegegrad hat, dann aus seiner Wohnung ausziehen müsste. Und ich kann nur sagen, die Städtebauförderung, das heißt also die ganze Gebietsentwicklung inklusive der EFRE-Entwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung ist das insbesondere, sind die wichtigsten Instrumente, die wir haben. In Zahlen ausgedrückt, ich habe es mal mitgebracht, weil es ist immer die Frage. Wir haben im 2025, das ist, wir wissen alle, ein Sparhaushalt. Nichtsdestotrotz zusammengerechnet sind es 500 Millionen an Fördermitteln, an Haushaltsmitteln, die wir für diese Förderprogramme, die ich gerade genannt habe, bereitgestellt haben. Und das ist genau, würde ich sagen, das Instrument, was wir auch weiterhin benötigen, trotz Sparhaushalt. Wir sind sehr dankbar, dass die Bundesregierung das erkannt hat. Städtebauförderung, sozialer Wohnungsbau wird ja nochmal aufgestockt. Das heißt, da haben wir eine große Aufgabe auch als Land, diese Mittel bereitzustellen im Rahmen der Kofinanzierung. Aber wir sehen das auch in der Städtebauförderung, da ist es ein Drittel, 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 dass die Kommunen das natürlich auch stemmen müssen, ihren finanziellen Anteil. Und das, wie gesagt, ist die wichtigste Herausforderung in den nächsten Jahren. Nicht nur planen, sondern auch umsetzen. Und die Frage ist, wie können wir umsetzen?
Sehr gut, da haben wir jetzt viel gehört, wie sozusagen die finanzielle Seite perfekt abgefedert wird, auch von der öffentlichen Hand, soweit es halt Förderprogramme gibt. Und die gibt es, wie ich gehört habe. Aber auch diese finanzielle Seite ist ja nur das eine. Frau Gebhardt, in welcher Rolle spielt denn bei dieser Entwicklung die Architektur, die Planungen aus Ihrer Sicht? Oder vielleicht haben Sie dann auch ein, zwei Best-Practice-Beispiele aus Ihrem bundesweiten Wirken oder auch Ihrem privaten Büro wirken, wie man Planungen, Architektur in solche Entwicklungen für lebenswerte Regionen und Städte einbringen können, welche Rolle sie spielen, faktisch, wenn das Geld da wäre oder wenn es da ist, wie sie weiterkommen.
Ich glaube, was ganz wichtig ist nochmal bei dem Geld, ist, dass das Geld ja da ist und dass das Wichtigste für die Kommunen ist, dass sie es am Anfang bekommen. Dass sie es nicht erst nach der Abrechnung bekommen, nach so und so vielen Jahren. Ich habe da ein schönes Beispiel, was wir im Büro gemacht haben, in Anger, einer kleinen Gemeinde im Süden von München, fast in Salzburg. Es wurde ein schöner Dorfplatz gestaltet, wurde ein Anger gestaltet, wurden Möglichkeiten für die Menschen zum Spielen und Treffen und so weiter. Aber da war auch das Problem, die Gemeinde konnte es Gott sei Dank das Geld vorschieben und kriegt jetzt das Geld vom Freistaat, auch Freistaat Bayern in dem Fall. Also es geht wirklich darum, dass die Gemeinden in die Lage versetzt werden, das Geld auszugeben und nicht erst dann, wenn gebaut worden ist und sie alles vorstrecken mussten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist der zweite wichtige Punkt? Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir die Menschen überzeugen, dass diese neuen Maßnahmen ihr Lebensumfeld verbessern und ihre Lebensqualität steigern. Wir haben, und es ist bei euch in Sachsen ja nicht so ganz einfach, doch viele antidemokratische Kräfte auch am Wirken. Und ich glaube, da genau darum geht es. Und was Sie dargestellt haben, dass mit der Städtebauförderung die Infrastruktur verbessert wird, dass es besser ist, wie können die Kinder in die Schule, wo sind die Schulen, diese ganzen Fragen des Alltags. Diese Fragen des Alltags, glaube ich, sind extrem wichtig, dass wir die richtig beantworten, mit guten Planungen und dann schnell umsetzen. Deshalb haben wir als Architektenschaft ja auch den Gebäudetyp E entwickelt, dass wir einfacher und schneller bauen können. Ja. Und ich denke, das ist in ganz vielen Maßnahmen notwendig. Wir sind gerade dabei zu überlegen, wie schaut der Bebauungsplan E aus, auch bei der Revision oder Neuaufstellung des Baugesetzbuches, dass wir da auch einige Schritte verändern, verkürzen, sodass es schneller geht und die Menschen zufriedener sind.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Auch in unserem Alltag merken wir das. Die Bürgermeister, die kommunalen Vertreter stehen vor denselben Fragestellungen, auch vor dieser Demokratiefrage. Wir merken aber im Gespräch, dass es, sagen wir mal, in der großen, breiten Masse bei den Kommunen durchaus die demokratische Grundhaltung da ist und dass nur leider die unschönen Stimmen immer hochgepoppt werden. In der breiten Masse in Sachsen haben wir nicht das Gespür, dass wir da auf dem falschen Weg sind.
Das wollte ich auch in keinster Weise sagen. Also ich selber bin auch immer wieder in Dresden mit in verschiedenen Gesprächen mit dabei, also über jemanden, der in Dresden lebt und bekomme das mit. Und es gibt hier wirklich enorm tolle, mutige Bereiche und auch Aktionen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir diesen Zusammenhalt der Gesellschaft zeigen, dass keiner allein etwas kann, sondern dass wir es nur miteinander können. Und ich denke, die Einsamkeit ist die schlimmste Krankheit, die es zurzeit gibt. Zumindest war das in meinem Gespräch mit dem Bundesärztekammerpräsidenten, kam das ganz eindeutig heraus. Und diese Frage müssen wir lösen und dazu ist natürlich die Städtebauförderung enorm wichtig.
Genau, ein ganz entscheidendes Stichwort, dass die Städtebauförderung eben nicht nur in die großen Ballungsstädte geht, sondern eben gerade in die mittleren und kleineren Städte und dann auch in die ländlichen Regionen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, dass der Großteil in Sachsen eben in ländlichen Gebieten wohnt und nicht in den Ballungsgebieten. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir, muss man dazu sagen, das einzige Bundesland sind, bei der die Städtebau ab 2000 Einwohnern pro Kommune erfolgen kann. Das heißt, also wie gesagt, wir sind wirklich bis in die kleinste Region eigentlich oder beziehungsweise in die kleinste Kommune eigentlich vernetzt mit der Städtebauförderung.
Da haben wir ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das hier so raushöre und denke, das ist ja die Besonderheit, wie dann eben Sachsen was von großen Bund und von den Architekten abgucken kann, aber im Kleinen einen Standortvorteil hat. Und trotzdem das gemeinsame Ringen motivieren. Ich glaube, dass unsere beiden Sichtweiten oder unsere Dreier-Sichtweiten gleiche sind. Ich denke, wir kommen da auch zu Win-Win-Situationen auf allen Seiten, also sowohl die planerische Seite als auch die finanzierende Seite und die miteinander organisierende Seite, wo ich mich jetzt als zentrales Flächenmanagement verorten würde.
Sie sind auch wirklich einer der Schlüssel. Ich habe das gestern hier auf dem Stand auch schon kurz angesprochen. Wir brauchen Kataster der Potenziale. Wir brauchen nicht mehr den normalen Flächennutzungsplan, sondern wir brauchen diesen weiteren Schritt, in dem wir die Dinge miteinander verschränken, indem wir nicht sagen, das ist die eine Kategorie und das ist die andere Kategorie, sondern diese Kategorien auch austauschbar machen.
Genau, ich muss jetzt leider etwas auf die Uhr schauen und ich bringe jetzt zum Schluss noch eine hypothetische Frage. Wenn Sie sich vorstellen, beide Experten, Sie hätten morgen 100 Hektar Fläche, mit denen Sie tun und lassen können, was Sie wollen, wohin würden Sie denn diese entwickeln oder nutzen wollen? Vielleicht in zwei, drei Stichworten, so schlagwortartig, so als Abschluss.
Ich fange ganz einfach mal an und frage, habe ich auch genügend Mittel?
Ja, ich denke ich schon. Sie sitzen ja an der Stelle, wo Sie da eingreifen können.
Also dann würde ich einfach das entwickeln in diesem Viertel, in diesem Quartier, was ich als Modell betrachten würde, als zukunftsweisend. Und das alles reinbringen, was wir gerade auch besprochen haben. Den Gebäudetyp E, die klimaresilienten Städte bzw. Marktplätze, laufende Modelle, die da heißen, was ist eigentlich der Baustoff der Zukunft und können wir das auch bauen. Das dritte wäre natürlich auch die Energieeffizienz. Und das alles würde ich über diese große Überschrift nehmen, das vergessen wir oft, neues europäisches Bauhaus. Weil dort geht es nicht nur um die Nachhaltigkeit, um die Ästhetik, sondern eben auch um den sozialen Zusammenhalt. Und das wird manchmal noch vergessen.
Ein wunderbares Stichwort, Frau Gebhardt, da können Sie anschließen, glaube ich, mit Ihrer Vision.
100 Hektar, die Frage ist wo? Die Frage ist, was wird dort benötigt? Eine Klinik? Wird dort ein neuer Wald benötigt? Werden dort neue Wohnungen benötigt oder Schulen? Oder alles zusammen? Und genau darum geht es. Deshalb müssen wir erstmal die Potenziale uns anschauen von so einem Gebiet, um dann entscheiden zu können, was wir dort machen.
Wunderbar. Also ich fand die Unterhaltung sehr spannend und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Frau Gebhardt und Frau Rottenberger-Thermann, für das angenehme Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messezeit. Und auch das Publikum hoffe ich, dass viele mit dem Thema einige Stichworte mitnehmen konnten und auch so die Messe weiter in guter Erinnerung behalten. Ich danke nochmal recht herzlich.
Ja, herzlichen Dank.
Und mache ein kleines Schlusswort. Das war der Live-Podcast von dem Gemeinschaftsstand des Freistaats Sachsen auf der Messe München Expo Real zum Thema Freistaat Sachsen im Wandel, Perspektiven für lebenswerte Städte und Regionen. Danke.